Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vermehrt sich Gott durch den Menschen? Eine sehr provozierende Frage. Eine Frage, die richtig betrachtet Anlass dazu gab, dass man Jesus Christus der Gotteslästerung beschuldigt hat, wie wir das heute in dieser Predigt sehen werden. Und auch heute werden diejenigen, die so etwas lehren, vielfach als Gotteslästerer bezeichnet oder zumindest als solche, die die Bibel nicht verstehen oder die die religiösen Ideen des sogenannten Christentums oder anderer Religionen nicht verstehen. Aber was sagt uns die Bibel über diese Frage? Kann man diese Frage positiv beantworten? Und wenn ja, wie und wieso und warum? Nun, zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die meisten gar nicht verstehen, wer eigentlich Gott ist. Und dann müssen wir auch begreifen, dass die meisten nicht verstehen, warum der Mensch erschaffen wurde. Wenn sie überhaupt an die Erschaffung des Menschen denken, viele meinen ja, der sei so zufällig entstanden durch eine Evolutionsgeschichte, die dann auch unseren Kindern in den Schulen beigebracht wird, die von Wissenschaftlern entwickelt wurde, die eine Erklärung einer Schöpfung ohne einen Schöpfer haben wollten. Viele von denen waren Atheisten und haben versucht, ohne Gott die Existenz des Menschen zu erklären. Wer ist Gott? Das ist die Kernfrage, die wir uns zunächst einmal stellen müssen. Wer ist Gott? Sagt uns die Bibel etwas hierüber? Denn wenn wir nicht verstehen, wer Gott ist, dann können wir mit Sicherheit auch nicht verstehen, dass sich Gott durch den Menschen vermehren will. In Johannes Kapitel 1 wird uns erklärt, wer oder was Gott ist. Nun, ich benutze heute eine neuere Übersetzung, eine neuere Lutherbibel, die im Jahre 2009 erschien. Normalerweise benutze ich ja die revidierte Lutherbibel von 1984, aber die neuere Lutherbibel hat einige der Stellen, auf die ich heute eingehen möchte, besser übersetzt. Aber auch nicht fehlerfrei. Eine andere Stelle, auf die ich auch noch eingehen werde, hat sie total vermasselt. Da hatte die revidierte Lutherbibel es richtig gebracht. Das uns auch zeigt, dass die Übersetzungen in keinster Weise inspiriert sind. Der Urtext der Bibel im Alten wie auch im Neuen Testament ist inspiriert. Die Übersetzungen sind vielfach Interpretationen. Da muss man sehr aufpassen. Und wenn man so irgendwo Widersprüche zu finden meint, dann kann es sein, dass sie dadurch entstanden sind, weil die Übersetzungen fehlerhaft sind. Es kann natürlich auch sein, dass man falsche Dinge hineinliest in die Bibel oder dass man nicht alle Stellen zusammennimmt. Denn eines müssen wir auch begreifen, die Bibel widerspricht sich nicht. Widersprüche, die scheinbar sind, können sehr leicht und deutlich erklärt werden. Natürlich nicht von Skeptikern, natürlich nicht von solchen, die die Bibel ablehnen. Die wollen natürlich versuchen, alles herauszufinden, was sie nur können, um sich gegen die Bibel und Gott zu wenden. Aber in Johannes Kapitel 1, da möchte ich zunächst einmal die Verse 1 bis 9 lesen und dann auch Vers 14. Und da heißt es hier wie folgt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Achten Sie darauf, wie es hier richtig übersetzt wird. Das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Vers 3. Alle Dinge sind durch dieses gemacht. Und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. Vers 4. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Vers 7. Dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit sie alle durch ihn zum Glauben kämen. Vers 8, er war nicht selbst das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Vers 9, er, in Klammern das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird vieles gesagt, auf das wir jetzt eingehen werden. Es wird von dem Wort gesprochen. Es wird von Gott gesprochen. Es wird von dem Vater gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass das Wort das Licht war, das wahre Licht, dass das Wort zu einem Menschen wurde. Ganz klar wird hier von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Sohn, gesprochen. Die gute Nachricht übersetzt Johannes 1, die Verse 1 bis 3, wie folgt. Am Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war schon der, der das Wort heißt. Er war bei Gott und in allem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts entstand ohne ihn. Nun, klar ist bereits hier schon aus Vers 14, dass mit Gott der Vater gemeint ist. Aber das wird noch klarer, wenn wir eine Stelle uns in 1. Johannes Kapitel 1 anschauen. 1. Johannes Kapitel 1, und ich lese die Verse 1 bis 5. Und wir sollten sehen, dass diese Stelle eine klare Parallelstelle ist, man könnte sagen eine Erklärung zu Johannes Kapitel 1. Denn hier schreibt nämlich im ersten Brief des Johannes, der Johannes folgendes. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, es betrifft das Wort des Lebens. Vers 2. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Es war bei dem Vater. Und uns erschienen ist. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also hier wird ganz klar gesagt, der Sohn Jesus Christus, das ist das Wort. Vers 4. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keine Finsternis. Schauen Sie, was wir in Johannes gelesen haben. Da sprach Johannes von dem Wort, von dem wahren Leben, von dem Licht. Ganz klar wird hier Gott definiert als der Vater und der Sohn, das Wort. Und es heißt, das Wort war bei Gott, dem Vater, aber das Wort selbst war auch Gott. Wir sprechen hier von zwei Gottwesen. Die waren in Existenz noch bevor es irgendetwas gab, noch bevor es irgendwo einen Anfang gab. Weil beide, sowohl der Vater als auch der Sohn, keinen Anfang gehabt haben. Die haben immer schon existiert. In Offenbarung Kapitel 19. In Offenbarung Kapitel 19, da lesen wir angefangen in Vers 11 noch etwas mehr über das Wort, Jesus Christus. Es geht hier um eine Stelle, die die Wiederkunft Jesus Christus beschreibt. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11. Und dann sah ich den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Vers 12. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Kopf sind viele Diademe. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt außer er selbst. Vers 13, er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus Christus wird hier wiederum als das Wort Gottes des Vaters, definiert. Vers 14, ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen und reinem Leinen. Vers 15, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Er tritt die Kälte des Weines, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und er trägt einen Namen geschrieben aus seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Das war Vers 16. Schauen Sie hier wiederum ganz klar. Wird Jesus Christus als das Wort bezeichnet, das Wort Gottes? Wir müssen begreifen allerdings, dass Jesus Christus als das Wort immer schon existiert hat, dass er immer schon Gott war, dass er aber, wie Vers 14 in Johannes 1 uns sagt, zu einem Menschen wurde. Er wurde Fleisch, wie es auch gesagt werden kann. Gott wurde Fleisch. Diese zweite Persönlichkeit innerhalb der Gotteinheit wurde Fleisch. Die Mengebibel schreibt Folgendes in der Anmerkung zu Johannes 1 und Vers 1. Der Ausdruck, das Wort, griechisch der Logos, bezeichnet hier den Gottessohn als den Offenbarer und Willensvollstrecker Gottes, Gottes des Vaters. Eine weitere Stelle, die man hier noch kurz anführen könnte, ist in Hebräer 11 zu finden. Hebräer 11 und Vers 3. Auch das ist eine Stelle, die man leicht überlesen kann, wenn man nicht begreift, was hier gesagt wird. Hebräer Kapitel 11 und Vers 3. Da heißt es, durch Glauben merken wir, oder besser wissen wir, sind wir davon überzeugt, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, sodass alles, was man sieht, nicht aus wahrnehmbaren, aus physisch wahrnehmbaren, entstanden ist. Also die Welt wurde durch das Wort geschaffen. Die Schlachterbibel übersetzt, die Welten wurden durch das Wort geschaffen. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Schauen Sie, in Kolosser Kapitel 1 und Vers 16 wird das bestätigt. Kolosser Kapitel 1 und Vers 16. Alles dies zeigt natürlich die Existenz von Jesus Christus lange bevor er zu einem Menschen wurde. Viele verstehen auch das nicht. Viele verstehen auch nicht, dass Jesus Christus Gott war. Sie meinen, er sei irgendwo ein Engel gewesen. Oder er sei erst mit der Zeugung in Maria entstanden. Vorher habe ich es ihm gar nicht gegeben. Alles dies sind falsche, ich möchte sagen gotteslästerliche Aussagen, weil sie eben die Existenz von Jesus Christus als einem Gottwesen lästern, verlästern, verleugnen, ablehnen. Kolosser 1 und Vers 16, da heißt es, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentürme oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Es ist alles durch ihn geschaffen. Der Zusammenhang ist Jesus Christus. Die Überschrift heißt sogar hier bei mir die Hoheit Christi. Es geht also klar um Jesus Christus. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Durch das Wort. Durch den Sohn. Kehren wir nun zu 1. Mose 1 zurück. 1. Mose 1 und Vers 1. Wir hatten ja im Johannesevangelium etwas gelesen über Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes 1, 1. Mose 1 und Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort Gott hier im Hebräischen ist Elohim. Und Elohim ist ein sogenanntes plurale Tantum. Es ist dies ein Wort, das eine Einheit beschreibt, aber eine Einheit, die aus mehreren Persönlichkeiten bestehen kann. Zum Beispiel im Deutschen das Wort Polizei. Nun, das Polizeiwort ist eine Organisation, beschreibt eine Organisation. Aber man weiß natürlich, dass das Wort Polizei aus vielen Polizisten besteht. Das Wort Elohim, ein plurale Tantum, wird vielfach aber im Hebräischen mit einem singularen Verb verbunden, weil es eben die Einheit beschreibt. Also am Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel und die Erde. Wir wissen bereits, dass es Gott der Vater war, der alles durch Jesus Christus erschuf. Nebenbei gesagt, das ist nicht Thema meiner heutigen Predigt, eine Gemeinde, Heilige Geist, sei auch eine Gottpersönlichkeit, das ist keineswegs der Fall. Die Bibel schreibt nirgendwo und sagt nirgendwo, dass der Heilige Geist Gott sei, dass der Heilige Geist eine Person sei. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von Gott dem Vater als auch von dem Sohn Jesus Christus ausgeht, von diesen beiden Gottwesen. Es ist die Kraft, durch das oder durch die vielmehr Dinge erschaffen werden. Mit anderen Worten, Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen, aber es ist die Kraft von Jesus Christus, dem Heiligen Geist sagen wir einmal, durch die das erschaffen wurde, durch die das ermöglicht wurde. Aber der Heilige Geist ist keine Person. Schauen Sie, die Idee, dass man den Heiligen Geist anbeten könnte, ist verkehrt, ist auch wiederum blasphemisch. Denn, schauen Sie, Gott hat, wie wir eben gerade auch gelesen haben, Jesus Christus, der hat Augen wie eine Feuerflamme und so weiter und so fort. Er hat Arme, er hat Beine. Sie würden ja auch nicht sagen, der Arm, das ist jetzt Gott. Nein, der Arm ist Teil Gottes, natürlich. Aber Sie würden ja auch nicht zu dem Arm Gottes beten und sagen, lieber Arm, hilf mir nun. Schauen Sie, wir verstehen dies ja, wenn wir solche Dinge besprechen. Das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Die Bibel sagt klar und deutlich, Gott besteht zurzeit aus zwei Persönlichkeiten, dem Vater und dem Sohn, die aber durch die Kraft des Heiligen Geistes, die von ihnen ausströmt, wirken. Schauen Sie, Jesus Christus war und ist Gott gleich. Und wir finden das in vielen Stellen. In Philipper Kapitel 2, Philipper Kapitel 2, und lesen wir zum Beispiel in Vers 6. Philipper 2 und Vers 6. In Vers 5 heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, also ihr sollt die gleiche Gesinnung haben. Vers 6, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also er war Gott, wie wir ja gelesen haben in Johannes 1, Vers 1. Aber er hielt es nicht als einen Raub jetzt fest, Gott gleich zu sein, sondern er wurde zu einem Menschen, wie auch Vers 7 hier sagt, sondern er hat sich selbst entäußert und nahm Knechtsgestalt an, den Menschen gleich. Also er wurde ein Mensch, dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Aber er war Gott gleich, das ist der Punkt. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und so lesen wir immer und immer wieder, dass Jesus Christus Gott gleich war. Und selbst in seiner physischen Gestalt, schauen Sie, er wurde zu einem Menschen. Aber er war ja immer noch die Persönlichkeit, die er gewesen war, noch bevor er zu einem Menschen wurde. Und das ist das, was hier in Johannes Kapitel 5 zum Ausdruck kommt. Johannes Kapitel 5 und Vers 18. Das heißt also nicht, dass Gott jetzt zu einem Menschen wurde, dass Christus zu einem Menschen wurde und er war jetzt total Gott und total Mensch. Keineswegs. Er war total Mensch. Aber er war nach wie vor die Persönlichkeit, die er gewesen war, bevor er zu einem Menschen wurde. Und so lesen wir in Johannes 5 und Vers 18. Darum planten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, aber er brach ihn nach ihren Vorstellungen. Er lebte nicht so und lehrte nicht so, wie sie meinten, der Sabbat müsse gehalten werden. Er lehrte es so, wie er es von Anfang an beabsichtigt hatte. Und es heißt ja, der Menschensohn ist der Herr des Sabbats. Er hat uns gezeigt, wie der Sabbat gehalten werden kann und sollte. Aber die Juden meinten, er hätte das also jetzt nicht auf richtige Weise getan. Die meinten, er hätte jetzt den Sabbat gebrochen, weil er diese menschlichen Vorstellungen abgelehnt hatte, die die Juden so im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hatten. Und so heißt es, sie wollten ihn töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und sich selbst Gott gleich machte. Die Tatsache, dass er sagte, Gott ist mein Vater, da erkannten die, er beschreibt ja eine Bezeichnung, eine Beziehung, die dazu führt, dass man Gott gleich sein wird, dass man Gott sein wird. Und schauen Sie, wir nennen heute Gott unseren Vater. Und damit ist die gleiche Aussage verknüpft. Wir verstehen, dass Gott, der Vater, sich durch den Menschen vermehren will, sodass auch Sie und ich letztendlich zu einem Gottwesen werden können. Zunächst einmal müssen wir begreifen, dass Jesus in der Tat das Ebenbild des Vaters ist. Das Wort ist das Ebenbild des Vaters. Das ist eine gewaltige Aussage, wenn man dies versteht. Schauen wir uns zunächst einmal Kolosser Kapitel 1 und Vers 15 an. Kolosser Kapitel 1 und Vers 15, wo es heißt, er ist das Ebenbild, also Jesus Christus, des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das bezieht sich hier auch jetzt auf den Titel, den er hat. Der allererste, der wichtigste. Nicht, dass er erschaffen worden sei, wir hatten ja gelesen, dass er von Anfang an Gott war. Aber er ist eben das Höchste über alle Schöpfung. Unter Gott, dem Vater. Schauen wir uns auch einmal Hebräer Kapitel 1 an. Hebräer Kapitel 1 und die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, Vers 2, hat er in den letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Auch hier wiederum wird es gesagt, es war der Sohn, es war das Wort, es war Jesus Christus, durch den Gott der Vater alles gemacht hat, die Welt, die Welten gemacht hat. Vers 3. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und er trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch uns selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Auch dies sind sehr wichtige Ausführungen. Die Schlachterbibel schreibt, dieser ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes des Vaters, Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und diese Bibel hat dann folgende Anmerkung. Ausstrahlung bezeichnet das Aussenden von Licht. Der Sohn Gottes reflektiert nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern er selbst ist Gott und strahlt seine eigene Herrlichkeit aus. Also er reflektiert nicht nur die Herrlichkeit des Vaters, sondern er hat seine eigene Herrlichkeit, die er ausstrahlt, weil er eben Gott ist. Gott war. Noch bevor es irgendetwas gab, war er mit Gott dem Vater Gott, ein Gottwesen. Und zum Ausdruck seines Wesens, schreibt die Schlachterbibel, der Sohn ist der vollkommene Abdruck, die exakte Repräsentation des Wesens und des Charakters Gottes. Und deswegen kann ja auch Christus sich immer und immer wieder mit Gott dem Vater identifizieren und sagen, der Vater und ich, wir sind eins. Wir sind eins in Absicht, in Willen, in Charakter, in Wesen. Schauen wir uns Johannes Kapitel 17 an. Johannes Kapitel 17 und in Vers 5. Der Punkt ist, Jesus ist das Ebenbild des Vaters. Johannes 17, Vers 5. Da sagt nämlich Christus Folgendes zu Gott dem Vater im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor seiner Marterung, vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tode. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ach, hier wiederum, Christus war ein verherrlichtes Gottwesen, hatte seine Herrlichkeit. Aber er wurde zu einem Menschen, hat die Herrlichkeit abgelegt. Und jetzt sagt Christus zu Gott dem Vater, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du mich wieder verherrlichen kannst, sollst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Mit anderen Worten, als ich ein Gottwesen war. Also die Bibel ist total klar und eindeutig. Es geht hier um Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Wort, der Gott war, bevor er Mensch wurde und der wieder zu Gott wurde mit der Auferstehung, zu einem Gottwesen. Nun kehren wir zur 1. Mose zurück, denn jetzt möchte ich ein wenig auf die eingangs gestellte Frage eingehen. Die Behauptung, dass Gott sich durch den Menschen vermehrt. Also das Gottwesen, Gott der Vater und natürlich auch Jesus Christus, der Sohn, die wollen sich vermehren durch den Menschen. Wie kann man das verstehen? Wie ist das zu verstehen? Zunächst einmal 1. Mose Kapitel 1, angefangen in Vers 11. Es geht hier um die Wiederherstellung der Erdoberfläche. Das ist auch wiederum ein anderes Thema hier. Aber es geht darum, dass ursprünglich in 1. Mose 1 und Vers 1 alles erschaffen worden war, die Himmel, das gesamte Universum und die Erde. Aber dann heißt es in Vers 2, sollte es heißen, die Erde wurde, nicht wahr, sondern wurde wüst und leer. Durch eine Katastrophe, die hereinbrach. Und dann wird die Erneuerung der Erdoberfläche hier in den weiteren Versen beschrieben. Alles dies nebenbei gesagt wird in unserer kostenlosen Broschüre über die Evolution erklärt, wo auch gezeigt wird, dass die Evolution ein totales Unding ist, eine totale, auch wissenschaftlich gesehen, unmögliche Idee. Aber viele wissen das nicht. Lehrer plappern das nach, was ihnen da in Schulbüchern vorgesetzt wird. Wissenschaftler, wie ich eben schon sagte, haben krampfhaft versucht, dies alles auf eine Weise zu erklären, warum es den Menschen gibt, warum es die Tiere gibt, womit man dann Gott ausklammert. Aber die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Schauen wir uns an, was die Bibel lehrt. In 1. Mose 1, angefangen Vers 11, zunächst einmal. Und Gott sagte, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, und fruchtbare Bäume auf Erden, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und es geschah so. Also Pflanzen würden sich vermehren, jede Pflanze nach ihrer Art. Und das Wort Art muss nicht unbedingt jetzt Art im Sinne der sogenannten Wissenschaft sein, wie die Wissenschaftler das so definieren. Es kann also auch Gattung bedeuten. Aber es gibt gewisse Artschranken, schauen Sie. Und das gilt für Pflanzen sowohl als auch für Tiere. Lesen wir weiter in Vers 21. 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle Lebewesen, die sich regen, wovon das Wasser wimmelt, jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann in Vers 24. Und Gott sagte, die Erde bringe lebendige Wesen hervor, jedes nach seiner Art. Vieh, Kriechtiere und Wildtiere der Erde, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde, jedes nach seiner Art, das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Schauen Sie, hier wird klar und deutlich beschrieben, dass gewisse Tiere nach ihrer Art erschaffen wurden, nach ihrer Art sich vermehren würden. Aber es gibt eben diese sogenannte Art Schranke, die verhindert, dass zum Beispiel aus einem Vogel ein Säugetier werden kann. Aus einer Krähe ein Löwe, sagen wir einmal. Das gibt es nicht. Das hat es auch nie gegeben. Und damit wird die gesamte Evolutionslehre widerlegt. Sie ist verkehrt. Sie ist auch wissenschaftlich verkehrt. Sie ist unhaltbar. Und gleichwohl lehren Menschen sie, obwohl sie eigentlich die Unhaltbarkeit der Evolutionslehre anerkennen müssten, wenn sie ehrlich wären. Wissenschaftler, und unsere Broschüre macht das deutlich, haben zugegeben, dass eigentlich dies gar nicht existieren kann. Aber warum lehrt man sie nach wie vor? Nun, man will eine Erklärung haben für die Schöpfung, für das, was wir heute sehen, ohne einen Schöpfer. Natürlich gibt es innerhalb einer Art oder innerhalb einer Gattung Mutationen, das ist klar. Und das war auch der große Fehler, den Charles Darwin begangen hat, als er zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln Finken sah, diese Vögel, die sich da irgendwo unter sich verändert hatten, gewisse kleine Mutationen durchgeführt haben. Und er hat dann von dieser Tatsache auf die falsche Schlussfolgerung hingearbeitet, dass dann auch Großmutationen stattfinden könnten, also von einer Art auf eine andere Art. Aus einem Löwen kann zum Beispiel dann plötzlich jetzt, sagen wir mal, ein Hund werden. Oder, um es noch krasser auszudrücken, aus einem Krokodil wird dann ein Vogel. Und das gibt es eben nicht. Das hat es nie gegeben. Und man hat auch keine Fossilien gefunden, die solche artübergreifenden Lebewesen dargestellt hätten. Die Bibel lehrt die Evolutionslehre absolut total in krassester Form ab. Und jemand, der an die Bibel glaubt, kann nicht, darf nicht an die Evolutionslehre glauben. Es ist unvereinbar. Aber gleichwohl gibt es viele, die sich auch Christen nennen, die daran glauben. Obwohl sie total wissenschaftlich widerlegt ist. Und das müssen wir als Eltern unseren Kindern beibringen, die in den Schulen diese falschen Ideen verkauft bekommen von Lehrern, die es auch natürlich gar nicht besser wissen, die auch in dieser Beziehung, ich muss es ganz einfach sagen, total ignorant sind, wie die Papageien etwas nachplappern, was ihnen davor gesetzt wird. Ohne selbst zu überlegen, dass dies doch totaler Unsinn sein muss. Aber mir geht es um etwas anderes jetzt. Ich bin ein wenig abgeschweift von dem, worauf ich mich hier beziehen möchte. Denn lesen wir einmal jetzt weiter, was in 1. Mose 1 und Vers 26 geschrieben wird. Wir hatten also gelesen, die Pflanzen wurden erschaffen nach ihrer Art, sollten sich vermehren nach ihrer Art. Die Tiere wurden erschaffen nach ihrer Art, sollten sich vermehren nach ihrer Art. Jetzt kommt Vers 26. Und Gott, Elohim, sagte, lasset uns, hier wird die Pluralität angesprochen, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde. Gott, der Vater, sprach zu Jesus Christus. Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde. Nun sagt die neue Lutherbibel hier, schändlicherweise, uns ähnlich. Das ist verkehrt. Es muss heißen, uns gleich. So hat es auch die alte Lutherbibel von 1964, so hat es auch die revidierte Lutherbibel von 1986. Also das hätte nicht verändert werden sollen. Gott sagte, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde uns gleich. Wie Jesus Christus, Gott im Vater, gleich ist, so sollte der Mensch Gott gleich werden. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel und im Himmel und so weiter und so fort. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Hatten wir nicht gerade eben gelesen, dass Christus das Ebenbild Gottes ist? Jetzt heißt es hier, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. In 1. Mose 9 und Vers 6 wird diese Tatsache wiederholt. 1. Mose 9 und in Vers 6, wo wir lesen, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, oder besser wird durch Menschen vergossen werden. Es wird nämlich hier eine Kausalkette angesprochen. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bilde gemacht. Was bedeutet dies? Zunächst hat Gott die Pflanzen nach ihrer Art erschaffen. Sodann hat Gott die Tiere nach ihrer Art erschaffen. Und jetzt hat Gott den Menschen erschaffen nach seinem Bilde, ihm gleich, mit anderen Worten, nach der Art Gottes. Nach der Art Gottes. Ich habe viele Jahre hinweg unserem ehemaligen menschlichen Leiter der Kirche Gottes in Pasadena, Herrn Herbert W. Armstrong, zugehört, wenn er Bibelstudien gegeben hat, wenn er Predigten gegeben hat. Er ist ja im Jahre 86 gestorben. Und er hat immer und immer wieder betont, dass wie Gott die Tiere nach ihrer Art schuf, wie Gott die Pflanzen nach ihrer Art schuf, so hat Gott den Menschen nach der Art Gottes erschaffen. Er hat immer diesen Ausdruck benutzt. Nun, hier in 1. Mose 1 steht der Ausdruck, er wurde nach der Art Gottes erschaffen, nicht ganz buchstäblich hier, aber der Sinnzusammenhang ist klar. Aber ich fand es sehr interessant, dass die Neue Lutherbibel, Apostelgeschichte 17, in folgendem Maße, in folgender Weise übersetzt. Apostelgeschichte 17, denn hier wird etwas bestätigt, was die Kirche Gottes seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, gepredigt hat, gelehrt hat. Und hier wird es gesagt. Ob die das jetzt wussten, dass wir das die ganzen Jahre hindurch gelehrt haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber hier wird es in der Tat gesagt. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Da sagt Paulus, angefangen in Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, Vers 25, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben und Atem und alles gibt, Vers 26. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht. Schauen Sie, er hat es getan, nicht die Evolutionslehre, diese falsche, gottesfeindliche Idee. Er hat von einem Blut alle Menschen oder alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt. Vers 27, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht ferne ist von jedem von uns. Vers 28, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Vers 29. Da wir nun von Gottes Art sind, da sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen, steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Schauen Sie, wie die das übersetzen. Genauso wie auch in 1. Mose 1 die Idee ist, wir sind von der Art Gottes. Gott hat sich nach seiner Art bereits vermehrt. Zunächst einmal in physischer Hinsicht. Der Mensch ist in physischer Hinsicht dem Bilde Gottes nachgeformt, sagen wir einmal. Wenn Gott sich heute ihnen gegenüber manifestieren würde in seiner eigentlichen Gestalt, nun ist er ein Geistwesen, sodass wir ihn mit unseren Augen nicht sehen können. Aber wenn er sich manifestieren würde, würde er so aussehen wie ein Mensch. Oder besser gesagt, der Mensch sieht so aus wie Gott. Er wurde geschaffen nach seinem Bilde. Aber es geht auch um Charakterentwicklung. Es geht auch um die Wesenseinheit. Der Mensch sollte sich auch insoweit Gott annähern und dann so denken und fühlen wie Gott der Vater und Jesus Christus es tun. Er sollte letztendlich zu einem verherrlichten Gottwesen werden. Das war der Grund der Erschaffung des Menschen. Die Mengebibel schreibt hier anstelle von, wir sind Gottes Art, wir sind göttlichen Geschlechts. Und viele andere Übersetzungen haben das auch so. Aber wie gesagt, ich fand das mit der Art irgendwie besser übersetzt, weil es genau das wiedergibt, worum es geht. Pflanzen wurden nach der Art der Pflanzen erschaffen, sollten sich nach der Art der Pflanzen ernähren oder vermehren. Das Gleiche gilt für die Tiere und das Gleiche gilt jetzt für den Menschen. Gott vermehrt sich durch den Menschen. In 2. Petrus 1 lesen wir eine weitere Stelle, die auch diesen Prozess der Entwicklung des Menschen zu einem Gottwesen beschreibt. 2. Petrus, Kapitel 1 und in Vers 4. Er sagt, durch die göttliche Kraft, Vers 3, das sind uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Also hier schreibt die Neue Lutherbibel, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden sollen. Die Mengebibel schreibt, damit ihr Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Die Gute Nachricht schreibt, wir sollen an seinem göttlichen Wesen teilhaben. Wie geschieht dies? Zunächst einmal dadurch, dass man Gottes Heiligen Geist erhält. Die Tatsache, dass man Gottes Heiligen Geist in sich wohnen hat, macht uns zu einem gezeugten Kind Gottes, wie wir noch sehen werden. Nicht zu einem wiedergeborenen Kind Gottes, zunächst einmal, zu einem gezeugten, von einem vom Gottes Geist gezeugten Kind Gottes. Was wiederum auch schon die Familiensituation beschreibt. Nun, auch hier kurz etwas zu dem Empfang des Heiligen Geistes gesagt. Einige haben sich als Kinder taufen lassen, einige haben sich vielleicht als Erwachsene taufen lassen, hatten aber von der Wahrheit eigentlich nicht allzu viel Ahnung, wussten nichts von den 10 Geboten, wussten nichts davon, dass man die 10 Gebote zunächst einmal halten muss, dass man Gott gehorchen muss. Und eins der 10 Gebote ist in der Tat der Sabbat, der ist nach wie vor gültig, der ist nicht abgeschafft. Der Sabbat ist die Zeitspanne von Freitag, Sonnenuntergang bis Samstag, Sonnenuntergang, da kommen sie nicht drum rum. Und wer meint, sie könnten heute den Sabbat am Sonntag halten, der hält den Sabbat am falschen Tag. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die man zunächst einmal wissen, verstehen muss, nach denen man leben muss. Sonst wird man, wenn man sogar auf richtige Weise getauft würde, durch einen ordinierten Geistlichen der Kirche Gottes, auch mit Handauflegung, würde man trotzdem den Heiligen Geist nicht erlangen. Aber der ordinierte Geistliche würde schon solche Fragen zunächst einmal stellen. Er würde niemanden taufen, der überhaupt nichts weiß von dem, was von dem christlichen Lebensweg gefordert ist. Und dann hat man den Heiligen Geist erlangt. Damit hat man Anteil erlangt zu einem ganz kleinen, geringen Maße. Einem göttlichen Wesen, an der göttlichen Natur. Und die muss sich entwickeln. Wie Christus sagte, ihr sollt vollkommen werden, wie es heißen sollte, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und so lesen wir, dass der Mensch dem Bilde Christi gleich werden soll. Und Christus ist das Ebenbild des Vaters, wie wir ja gesehen haben. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Sagen Sie, wenn Sie diese Stellen jetzt mit mir lesen, sagen Sie ehrlich. Kann man diese Stellen auf irgendeine andere Weise begreifen? Wie auf die Tatsache abstellend, dass es hier um die Vermehrung Gottes durch den Menschen geht. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gleich sein dem Ebenbild Christi. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Uns ist der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen. Zunächst auf physische Weise, aber mit dem Potenzial, ein verherrlichtes Gottwesen zu werden. Und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther 15 und in Vers 49. 1. Korinther 15 und Vers 49. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen, dieses irdischen Adam, diesem ersten Adam, getragen haben, wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut, Adam, Eva, das waren Menschen aus Fleisch und Blut, und wir sind alle heute nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn jemand meint, er sei bereits heute schon ein Geistwesen, durch die Gegend herumschwirren und so weiter und so fort, nein, der ist nach wie vor ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und wenn er sich schneidet, wird Blut aus der Wunde herauskommen. So haben wir alle das Bild des Irdischen getragen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden das Bild von Jesus Christus tragen, heißt es hier bei Paulus. Wie ist das zu verstehen? Christus ist ein verherrliches Geistwesen. Christus ist das Ebenbild Gottes des Vaters. Paulus sagt, wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Jetzt noch nicht. Jetzt sind wir nach wie vor Fleisch und Blut. Nur in physischer Weise, sagen wir mal, dem Bilde Gottes nachgeformt. Aber wir werden das Bild des Himmlischen tragen, sagt Paulus. Wie können Sie das anders verstehen, als die Tatsache, dass Sie in der Tat zu einem verherrlichten Geistwesen, Gottwesen werden sollen? Der Mensch soll Christus gleich werden. Er soll Christus gleich werden. Verstehen wir das? 1. Johannes Kapitel 3. Ich habe vor kurzem eine Predigt gegeben über Entmutigung. Und die Tatsache, dass man den Mut nicht verlieren soll, dass man weitermachen soll. Man muss aber auch ein Ziel haben. Man muss aber auch wissen, wofür. Ich sage Ihnen heute, wofür. Damit Sie zu einem Gottwesen werden können. Gibt es ein höheres Potenzial für Sie? Einige sagen, ja, ich will aber gar kein Gottwesen werden. Die das sagen, verstehen überhaupt gar nichts davon, was es bedeutet, ein Gottwesen zu sein. Es gibt keine höhere Bestimmung. Und das sollte Ihnen sehr viel Mut machen, dass Gott sie erschaffen hat, damit sie zu einem Gottwesen werden können, damit sie teilhaben können an seiner Gottfamilie. Wie kann man so kurzsichtig sein, so ignorant sein, dieses ablehnen zu wollen und den vergänglichen Freuden dieses Lebens, der vergänglichen Genusssucht der Sünde, weiterhin anzuhaften? Einige, die haben große Schwierigkeiten, das Rauchen aufzugeben. Was um alles in der Welt kann sie denn davon abhalten, wenn sie erkannt haben, dass Rauchen Sünde ist, was sie erkannt haben sollten, das aufzugeben, zu sagen, nein, Schluss aus, wenn sie aufgrund dieser fehlerhaften Angewohnheit möglicherweise nicht den Eintritt in Gottes Reich, in seine Herrlichkeit erlangen würden. Verstehen Sie das? Wie unglaublich kurzsichtig und, ich möchte sagen, narrhaft eine solche Einstellung ist. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Schauen Sie, wenn wir Gottes Kinder sind, ganz buchstäblich, aber noch nicht verherrlicht, dann bedeutet dies, dass Gott, unser Vater, sich durch uns, seine Kinder, vermehrt. Wir sind nun Gottes Kinder, wenn wir Gottes Geist in uns haben, wenn wir bereits schon Anteil haben zu einem kleinen, geringen Maße an der göttlichen Natur, dem göttlichen Wesen. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Warum natürlich nicht? Wir sind nach wie vor Fleisch und Blut. Wir sind noch keine Geistwesen. Aber wir wissen aber, wissen Sie das? Wissen Sie das wirklich? Sind Sie davon überzeugt? Wenn ja, warum haben Sie nach wie vor nicht die Kraft, gewisse falsche Angewohnheiten abzulegen? Nun gut, ohne Gottes Geist können Sie es vielleicht nicht hundertprozentig tun. Aber Sie müssen den Willen haben. Sie müssen absolut daran arbeiten. Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits gehorchen. Das Rauchen aufzuhören, nur um ein Beispiel zu nennen, das können Menschen sogar ohne Gottes Geist und aufgrund ihrer eigenen Willenskraft. Wie viel mehr Sie, wenn Gottes Geist bereits schon mit Ihnen wirkt. Sie haben keine Entschuldigung dafür. Keine Entschuldigung. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn Sie den Heiligen Geist bereits schon haben in sich und dann nach wie vor in alte Gewohnheiten des Rauchens verfallen. Wir wissen aber, sagt hier Johannes, wenn er offenbar wird. Es geht hier um Menschen, die heute berufen sind, die heute den Heiligen Geist erhalten haben. Wenn Christus offenbar wird, wenn Christus zurückkommt, wenn er uns in die erste Auferstehung bringt oder wenn wir noch leben sollten, wenn wir verwandelt werden in einem Augenblick, im Zeitpunkt der letzten Posaune, wie es heißt. Wenn wir gestorben sind, werden wir auferweckt werden zu ewigem Leben. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden. Im Anfang hat Gott bereits schon gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Letztendlich ging es um eine totale Gleichheit, auch im geistlichen Bereich. Wir werden Christus gleich sein. Wir werden verherrlichte Gottwesen sein. Denn, es heißt hier, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir können heute Christus nicht sehen, wie er ist, in seiner Herrlichkeit. Das heißt, kein Mensch kann Gott sehen, kann sein Angesicht sehen und am Leben bleiben. Aber dann können wir ihn sehen, wie er ist. Warum? Weil auch wir Gottwesen sein werden. Weil auch wir verherrlichte Geisteswesen sein werden. Schauen wir uns das in Johannes 17 an. Johannes 17 und Vers 24. Denn in diesem letzten hohepriesterlichen Gebet, wie es manchmal genannt wird, da wird noch vieles gesagt, was Christus hier dem Vater gegenüber im Gebet ausspricht. Johannes 17 und Vers 24. Da sagt er, Vater, ich will, dass wo ich bin, wo immer ich sein werde auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Schauen Sie, wir werden Christus sehen, wie er ist. Wir werden Christus in seiner Herrlichkeit sehen. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Nun, das würde noch geschehen. In dem Augenblick, als Christus diese Worte spricht, da hatte er die Herrlichkeit noch nicht. Er sagte, gib sie mir wieder, wie ich sie hatte, bevor die Welt war, und er würde sie wieder erhalten im Augenblick seiner Auferstehung. Es heißt, damit, oder denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Aber es geht darum, diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, in der Auferstehung zu ewigem Leben, die werden Christus so sehen, wie er ist. Die werden Christus in seiner Herrlichkeit sehen. Die werden Christi Herrlichkeit sehen. Die werden selbst verherrlichte Gottwesen sein, wie wir dies jetzt noch besprechen werden. In diesem ersten Teil der Serie, denn ich werde in der zweiten Predigt dann nächste Woche noch etwas mehr auf diese grundsätzliche Frage eingehen, die Ihnen auch sehr viel Hoffnung, die Ihnen auch sehr viel Hilfe geben sollte in Ihrem täglichen Leben. Sie müssen ja eine Vision haben. Sie müssen ja wissen, worauf Sie hinarbeiten. Sie müssen doch einfach wissen, warum Gott überhaupt Sie heute beruft, wenn er Sie beruft. Was das Ziel der Berufung ist. Ist das Ziel, ja, wenn ich dann sterbe, dann gehe ich so als unsterbliche Seele in den Himmel ein und dann sitze ich so auf Wolken und spiele die Harfe und sehe Gottes Antlitz von Stunde zu Stunde, Minute zu Minute, Sekunde zu Sekunde, aber ich weiß dann so regelrecht nicht unbedingt, was ich da jetzt machen werde, aber naja, ganzen taglang Halleluja rufen und so weiter und so fort. Wie das nun, ich mache das ein bisschen lächerlich, aber nicht allzu viel, denn das ist ja das, was viele Menschen glauben. Sie glauben, sie gehen in den Himmel ein, wissen gar nicht, was sie da irgendwo dann tun werden, aber die Furcht ist ja die, man will ja nicht in die Hölle eingehen. Es ist mehr so die Motivation, man will nicht in die Hölle gehen, dass, damit man da nicht so als unsterbliche Seele für alle Zeit und Ewigkeit gefoltert wird. Da geht man lieber in den Himmel, man weiß ja gar nicht so recht, was man dann in den Himmel tut. Und andere sagen, okay, ja, es ist so ein Zwischending, gehen wir halt mal lieber ins Fegefeuer zunächst einmal, muss ja geläutert werden. Und dann lebt man da so für einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte im Fegefeuer, wird dann gemartert, bis man dann so geläutert ist. Und dann kann man in den Himmel gehen und weiß immer noch nicht, was man dann da tut. Und dann kam ja auch die Idee auf von einem Limbo, wenn also Kleinkinder sterben oder Babys sterben, da wusste man nicht so recht, was man mit denen so machen soll. Aber die kommen jetzt so einen Limbo, obwohl letztlich dann gesagt wurde, ja, das war an sich eine Erfindung der Kirche, den gibt's eigentlich laut Bibel nicht. Nun, laut Bibel gibt's auch kein Fegefeuer. Laut Bibel gibt's auch nicht die Hölle, die so gelehrt wird. Und laut Bibel geht auch niemand in den Himmel ein, wenn er stirbt. Christus sagte, niemand ist gen Himmel gefahren. Das schließt zum Beispiel Elia mit ein. Hiob. Einige sagen, ja, der ist aber doch in den Himmel gefahren. Nein, kann er nicht, denn sonst hätte Christus gelogen. Christus sagt, niemand fährt gen Himmel. Okay? Er ist in einen Himmel gefahren. Es gibt nämlich mehrere Himmel in der Bibel. Es geht hier um den ersten Himmel, die Erdatmosphäre. Der wurde in einem Wirbelsturm von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportiert. Das ja, aber niemand ist in den dritten Himmel gefahren. Einige lehren, Maria, die Mutter Gottes, wie sie auch noch fälschlich sagen, die sei leibhaftig in den Himmel aufgefahren. Und diese Idee kam erst sehr spät in der Kirchengeschichte auf. Am Anfang hat man das nicht geglaubt. Zunächst einmal ist Maria nicht die Mutter Gottes. Nirgendwo sagt die Bibel, Maria sei die Mutter Gottes. Maria ist die Mutter des Menschensohnes. Schauen Sie, Gott hat immer schon existiert. Jesus Christus hat immer schon existiert. Er wurde zu einem Menschen. Er wurde im Mutterleibe von Maria durch den Heiligen Geist Gottes des Vaters gezeugt. Das ja. Insoweit wurde Maria die Mutter des Menschensohnes. Aber nirgendwo heißt es, sie war die Mutter Gottes. Und sie ist auch in keiner Weise in den Himmel gefahren. Sie lebt nach wie vor nicht. Sie hat kein Bewusstsein. Alle Christen, die gestorben sind, sind ohne Bewusstsein in ihren Gräbern und schlafen. Sie werden die Entschlafenen genannt. Sie werden solche genannt, die den Schlaf des Todes schlafen ohne Bewusstsein, aus dem sie aber auferweckt werden müssen. Das ist das, worum es geht. Sie müssen auferweckt werden von den Toten. Und es gibt eben mehrere Auferweckungen, Auferstehungen. Letztlich schrieb mir jemand, ich weiche wieder ein wenig ab, aber es ist wichtig, dies zu begreifen, dass die Kirche Gottes eigentlich die Quintessenz, das sind jetzt so meine Worte, ich umschreibe, was mir mitgeteilt wurde, die Quintessenz der Frage des Heils erklärt. Nämlich die Tatsache, dass ja Gott kein ungerechter Gott ist. Und wenn heute der einzige Tag des Heils für alle Menschen wäre, und wenn heute die meisten, die überwiegende Mehrzahl der Menschen ja in keinster Weise irgendetwas von Gott wissen oder wissen wollen und auch nicht so leben, wie Gott es verlangt, wenn die alle in die Hölle kämen, nachdem sie gestorben sind, und die meisten sind heute ja noch gar nicht berufen, diejenigen, die berufen sind, die werden die Erstfrüchte genannt, wo ist dann Gottes Gerechtigkeit? Das kann ja nicht sein. Die gesamte christliche orthodoxe Welt kennt die Antwort auf diese Frage nicht, lehrt sie auch nicht. Nein, die Bibel lehrt ganz klar mehrere Auferstehungen. Sie lehrt die erste Auferstehung zum ewigen Leben für die, die berufen sind und sich qualifizieren. Und dann kommt die zweite Auferstehung. Die Bibel lehrt eindeutig die zweite Auferstehung. Es ist eine Auferstehung zu physischem Leben. Für alle diejenigen, die nicht berufen worden sind in diesem Leben, die werden dann ihre Chance, ihre erste Chance erhalten. Ihnen wird dann das Heil angeboten werden. Sie müssen sich noch dafür qualifizieren. Alles dies sagt die Bibel klar und deutlich. Nichts von dem wird heute im orthodoxen Christentum gelehrt. Da wird die falsche Lehre der unsterblichen Seele gelehrt, die es auch nicht gibt. Die Seele, die sündigt, die wird sterben. Sie wird den Schlaf des Todes schlafen. Aber sie wird auferweckt werden aus diesem Schlaf. Zu ihrer Zeit. Schauen Sie, der Mensch ist die Seele. Alles dies sind unglaubliche falsche Ideen, die gelehrt werden. Und deswegen werden die Menschen auch in keinster Weise begreifen können, worum es eigentlich geht. Und sie werden in keinster Weise begreifen, dass der Mensch zu einem Gottwesen werden soll, dass Gott sich durch den Menschen vermehren will. Und zwar nicht nur durch die, die heute berufen sind. Alle Menschen werden letztendlich diese Möglichkeit erhalten, sich zu qualifizieren, um dann zu einem Gottwesen werden zu können. Auch die in der zweiten Auferstehung werden diese Möglichkeit erhalten. Aber schauen Sie, wir sollen als Erben Gottes und als Miterben Christi mit verherrlicht werden. Wenn wir heute berufen sind, wenn uns heute Gottes Geist angeboten wird, wir sollen in das Bild seiner, das heißt Christi, Herrlichkeit verwandelt werden. Diese Aussagen wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Johannes 17, Vers 22. Johannes 17, Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Schauen Sie, in dem Augenblick hatte Christus die Herrlichkeit noch nicht erlangt. In dem Augenblick hatte Christus die Herrlichkeit den Jüngern noch nicht gegeben. Aber es würde geschehen. Es wird hier so formuliert, als ob es bereits schon geschehen wäre, weil es eben eine feststehende Tatsache ist. Es wird dazu kommen, dass diejenigen, die berufen sind und die nicht versagen auf ihrem Weg hin zur Vervollkommnung, die werden die Herrlichkeit erlangen, die Christus erlangt hat. Die gleiche Herrlichkeit werden sie erlangen, die Christus erlangt hat, die er von dem Vater erhalten hat bei der Auferstehung. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Und angefangen Vers 14. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sehr schön übersetzt hier, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet. Schauen Sie, Furcht, diese falsche menschliche Furcht, die ist nicht in der Liebe Gottes. Einige, die haben nach wie vor Furcht. Furcht vor, ich muss jetzt Gott gehorchen, weil sonst komme ich in die Hölle. Die haben Angst vor der Hölle, die es gar nicht gibt in diesem Sinne. Es wird von einem feurigen Pfuhl gesprochen in Offenbarung 20, aber das ist etwas ganz anderes als die Hölle, die so fälschlich dargelegt wird. Schauen Sie, wir sollen nicht zu Gott kommen aus Angst, wir sollen zu Gott kommen in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sodass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben können, wie es heißt. Schauen Sie, es geht darum, dass wir begreifen, welch großartige Liebe Gott zu uns hat, dass wir zu einem Gottwesen werden sollen, zu einem Kind, einem buchstäblichen Kind Gottes des Vaters. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, aber Vater. Vers 16. Der Geist, der Heilige Geist, selbst gibt Zeugnis unserem Geist, oder gibt unserem Geist die Bestätigung, wie es heißt hier, dass wir Kinder Gottes sind. Oder wie es auch übersetzt werden kann, sowohl der Heilige Geist als auch unser Geist bestätigen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen figurativ ausgesprochen, weil der Heilige Geist spricht nicht und unser Geist spricht nicht, aber es ist die Bestätigung, die hier erwähnt wird. Vers 17. Wenn wir Kinder sind, okay, jetzt kommt's drauf an, dass wir das jetzt verstehen. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Nämlich Erben Christi und oder vielmehr Erben Gottes und Miterben Christi, damit wir wirklich mitleiden oder wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Mit verherrlicht. Mit wem oder was verherrlicht? Mit Jesus Christus verherrlicht. Schauen Sie, es heißt ja, dass Christus uns die Herrlichkeit geben will, die er von Gott dem Vater erhalten hat. Wir werden mit Christus leiden. Ja, wir werden leiden mit Christus, wenn wir wahre Christen sind. Die meisten Menschen werden nicht akzeptieren, was wir lehren, was wir behaupten, wie wir leben. Aber wir werden mit Christus verherrlicht werden, wenn Christus zurückkommt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, weil wir eben auch verherrlichte Gottwesen sein werden. 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 7. Das sind wichtige Stellen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, die Sie sich alle unterstreichen sollten in Ihrer Bibel, vielleicht rausschreiben sollen. Und wenn Sie dann durch deprimierende Situationen gehen, lesen Sie diese Stellen und schauen Sie sich an, was Gott Ihnen verspricht, was Gott Ihnen verheißt. 1. Korinther 2 und Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die meisten Menschen verstehen nichts davon, die Gott zuvor verordnet hat, von Ewigkeit her, zu unserer Herrlichkeit. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, letztendlich ein verherrlichtes Bild, sodass wir total dem verherrlichten Bilde Gottes des Vaters und Jesu Christi gleich sein werden. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 3 an. 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 18. Hier wird dieser Prozess beschrieben. Der Prozess vom Physischen hin zum Geistigen oder zum Geistlichen. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, aber jetzt aufgepasst, wie in einem Spiegel. Also wir können sie nicht richtig so sehen, jetzt buchstäblich, aber wir können sie sich in gewisser Weise schon bereits vorstellen. Aber so wie in einem Spiegel, einem dunklen Spiegel soll es eigentlich auch heißen, der so ein bisschen abgedeckt ist, man sieht da so gewisse Ideen, gewisse Schemata. Aber er sagt, aber wir werden in dasselbe Bild verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir haben heute schon eine gewisse Herrlichkeit in physischer Hinsicht. Es wird von Salomo gesagt, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie die Blumen auf dem Felde. Aber wir werden in die Herrlichkeit Gottes verwandelt. Auch das wiederum wird hier klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Und diese Herrlichkeit Gottes, die können wir schon so wie in einem gewissen Spiegel sehen. Wir haben ja Beschreibungen in der Bibel, wie Gott in seiner Herrlichkeit aussieht. Darauf werden wir noch eingehen. Aber jetzt zunächst einmal Philipper Kapitel 3. Und zwar in der nächsten Predigt werden wir darauf eingehen. Philipper Kapitel 3 und Vers 20. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, im dritten Himmel genau genommen. Da sind wir niedergeschrieben, unsere Namen sind da niedergeschrieben. Wir gehören bereits jetzt schon dem Reich Gottes an. Auf das werden wir auch noch eingehen müssen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel oder in den Himmeln, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten. Was wird er dann tun, wenn wir Jesus Christus, den Heiland, der aus dem Himmel zurückkommt auf diese Erde, erwarten, sehnlichst erwarten? Was wird Christus dann tun? Vers 21. Der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird. Gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Haben Sie das mitbekommen? Was wird Christus tun? Er wird unseren physischen Leib der Niedrigkeit, unseren vergänglichen Leib der Niedrigkeit, sagen wir einmal, verwandeln, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird. Wie kann man solche Stellen lesen und nicht begreifen, was hier gesagt wird? Die Mengebibel schreibt sogar, der unseren niedrigen Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit seinem Herrlichkeitsleibe. Verstehen Sie, warum Gott gesagt hat, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei? Und warum wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, zunächst einmal physisch, um eben auch im Geistigen, dem geistlichen Leib Jesu Christi, gleichgestaltet zu werden, gleich zu werden mit Gott dem Vater und Jesus Christus. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. 1. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 12. 1. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 12. Ich habe euch beschworen, wie es heißt, zu leben, wie es vor Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Schauen Sie, viele Leute, die lesen darüber hinweg. Ja, okay, mit dem Reich, das versteht man schon, wir sollen in das Reich Gottes eingehen, sollen das Reich Gottes erben, wissen eigentlich gar nicht, was das Reich Gottes überhaupt ist. Und dann, ja, vielleicht werden wir dann irgendwo zur Herrlichkeit berufen. Nein, wir werden zu seiner Herrlichkeit berufen, wie es heißt. Der Herrlichkeit Gottes sind wir berufen worden. Zu dieser Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit, die wir erlangen sollen. Nun, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erlangen, dann werden wir Gottwesen sein. Und so finden wir eine weitere Bestätigung hierfür in 2. Thessalonicher Kapitel 2 und in Vers 14. Hier wird es ganz deutlich gesagt, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Wir sollen die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Die Herrlichkeit, die Jesus Christus hat. Die Herrlichkeit, von der Christus gesagt hat, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Die gleiche Herrlichkeit. Zum Abschluss heute noch eine weitere Stelle in 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5. Und Vers 10, das Gleiche wird hier wiederum gesagt. Auch in einer Stelle, die vielfach überlesen wird. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat. Der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen, auf festen Grund stellen. Gott wird das tun, wenn wir ihn gewähren lassen, wenn wir zulassen, dass er das tut. Wenn wir durch Leid gehen, denken wir daran, was das Ziel unserer Berufung heute ist, zu einem Gottwesen zu werden, Eingang zu finden in das Reich Gottes in die Gottfamilie. Alles dies sind Dinge, die ich in der nächsten Predigt näher besprechen werde. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Ist Gott eine Familie? Wieso, inwieweit vermehrt sich Gott durch den Menschen? Wie ist das zu verstehen? Sagt die Bibel wirklich, dass wir zu Göttern werden sollen, zu Gottwesen? Gibt es da Stellen, die dies beweisen? Und wenn es diese Stellen gibt, warum werden die dann von einigen ignoriert oder, ich möchte einmal sagen, abgelehnt? Und was werden wir tun, wenn wir dann zu Gottwesen geworden sind? Werden wir dann so für alle Zeit auf Wolken im Himmel da so rumsitzen und Harfen spielen? Ist das der Grund unserer Berufung? Ist das wirklich das, was Gott uns in Aussicht stellt? Oder wie einige lehren, man wird dann so in einem Paradies sein und sich dann von Frauen irgendwo da bedienen lassen, Feigen essen und was weiß ich nicht alles. Das wäre ein sehr trostloses Zukunftsbild. Nein, das ist nicht das, was Gott uns verspricht. Das ist nicht das, was Gott uns anbietet. Das ist nicht der Grund unserer Berufung. Aber das sind Dinge, die man verstehen muss, wenn man durch Leiden geht. Da kann der Blick irgendwo ein bisschen betrübt sein, weil man dann gar nicht auf das Potenzial blickt, auf das wir blicken müssen. Zum Abschluss gibt es verschiedene Broschüren, kostenlose Broschüren, die wir Ihnen gerne anbieten möchten, die Sie sich zu diesem Thema durchlesen sollten. Es gibt sehr viele, die wir produziert haben, aber eine Broschüre ist zum Beispiel die Broschüre Gott ist eine Familie. Und darauf werden wir auch in der nächsten Predigt eingehen. Gott ist eine Familie. Wussten Sie das? Eigentlich ist es klar, wenn man vom Vater spricht, vom Sohn und von Kindern, aber die meisten, die meinen, das sei alles nur so figurativ zu sehen, ist es keineswegs figurativ zu sehen. Eine weitere Broschüre, das Evangelium vom Reich Gottes. Auch das ist eine sehr missverstandene Frage. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Wir hatten bereits gelesen, es ist ein Geheimnis für die meisten Menschen. Aber die Kirche Gottes hat den Auftrag, dieses Geheimnis zu lüften. Das ist Teil unseres Auftrags. Es ist unser Auftrag, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes allen Menschen zu einem Zeugnis zu verkünden und dann wird das Ende kommen. Aber wenn man natürlich nicht weiß, was das Evangelium vom Reich Gottes ist, wie kann man es dann verkünden? Eine weitere Broschüre, die Geheimnisse der Bibel. Auch diese Broschüre zeigt, dass zum Beispiel auch das Reich Gottes oder die Existenz Gottes, die Natur Gottes und die Bestimmung des Menschen ein Geheimnis ist für die meisten Menschen. Es braucht aber kein Geheimnis zu sein, denn die Bibel macht es deutlich für diejenigen, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören. Und dann noch eine weitere Broschüre, die auch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Engel, Dämonen und die geistige Welt. Viele sind sehr verführt. Viele haben sehr großen Kontakt aufgenommen mit Dämonen, meinen sogar, es seien Engel. Und die Bibel warnt davor. Und sie sollten auch erkennen, warum die Warnung besteht. Und einige meinen auch, wenn Gott sagt, lasset uns Menschen machen, ach, dann hat Gott zu Engeln gesprochen. Nun, die Bibel zeigt, und unsere Broschüre macht das deutlich, dass die meisten Engel gar nicht wie Gottwesen aussehen. In keinster Weise. Und auch nicht wie Menschen. Also Gott hat in keinster Weise zu Engeln gesprochen. Er hat zu dem Sohn gesprochen. Der Vater sprach zu dem Sohn. Und er sagte zu dem Sohn, lasset uns Menschen machen. Und so hat der Vater alles erschaffen durch Jesus Christus, mit der Kraft des von Christus ausgehenden Heiligen Geist. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das ist das, was wir heute behandelt haben, was wir in der nächsten Predigt noch weiter behandeln werden. Und es ist höchste Zeit, dass Sie erkennen, wenn Sie es nicht bereits schon getan haben, was der Grund Ihrer Berufung ist. Warum wir heute diese Dinge lehren. In dieser Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist der Auftrag der Kirche, diese Dinge zu lehren. In der Hoffnung natürlich, dass einige zur Reue kommen, dass einige zur Taufe gelangen, dass einige den Heiligen Geist erlangen, dass einige noch vor der Wiederkunft Christi sich bewähren, sodass auch sie im Zeitpunkt der Wiederkunft in der ersten Auferstehung sein können, das heißt im Reich Gottes, das heißt ein Gottwesen werden können in Gottes Familie. Darüber mehr in der nächsten Predigt. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.